Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Die Bayern gehen als Spitzenreiter in die Länderspielpause. Der Rekordmeister setzte sich im Topspiel gegen Außenseiter Freiburg durch. Ein Mitkonkurrent, wie die Bayern betonten, auch wenn sie das in Freiburg gar nicht so gerne hören. Wie auch immer, insgesamt können wir festhalten, dass die Münchner ihre Reha-Maßnahmen nach der Pokalschmach in Gladbach vorläufig erfolgreich abgeschlossen haben. Das sind unsere Themen. Kein Geniestreich. Der ewige Freiburger Trainer verlangte mit seinem Team den Bayern alles ab, fuhr aber letztlich mit leeren Händen nach Hause. Die große Erleichterung. Jesse Marsch war deutlich anzusehen, wie viel Druck auf ihn gelastet hatte. Ein Sieg ist Pflicht, hieß es vorher. Auftrag erledigt danach. Und die bittere BVB-Woche. Erst die unglückliche Niederlage gegen Ajax und auch in Leipzig ging lange nichts. Kapitän Marco Reus fand dazu klare Worte. Wir haben das Spiel gar nicht angenommen. Und an Deutlichkeit fehlte es unter der Woche auch nicht beim Thema DFB. Ex-Präsident Fritz Keller griff via Sportbild Interimspräsident Rainer Koch frontal an. Kostprobe, er hat den DFB zu einer Schlangengrube gemacht. Das gab es so auch noch nicht, wird uns auch beschäftigen, unter anderem mit dem Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft, dem deutschen Rekordnationalspieler und Sky-Experten Lothar Matthäus, der gestern auch das Topspiel für uns in Leipzig begleitet hat und feststellte, der BVB hatte nicht die nötige Leidenschaft. Herzlich willkommen, lieber Lothar.
Morgen.
Und herzlich willkommen, Michael Horeni, seit 1989 geschätzter Kollege bei der FAZ, Buchautor und auch Spezialist in Sachen DFB, und er glaubt, es ist nicht zu erkennen, wie sich der größte Sportverband der Welt für die Zukunft rüsten möchte. Und Markus Babbel, schönen guten Morgen. Europameister 96, unter anderem dreifacher deutscher Meister mit den Bayern. Und er glaubt, dass der Sportclub Freiburg gestern bewiesen hat, dass er durchaus eine Spitzenmannschaft ist. Bevor wir gleich über Leipzig gegen Dortmund sprechen, ein Wort dazu. Also die Leipziger, die Freiburger hören, ist ja nicht so gern. Aber glauben Sie, dass sie in der Lage wären, sogar wenn alles gut läuft, sich für die Königsklasse zu qualifizieren?
Ja, wenn sie die gleiche Intensität aufrechterhalten können, wie sie bis jetzt die ersten 11 Spieltage geschafft haben, dann sind sie ein ernsthafter Konkurrent für viele andere Vereine, die da gerne hin müssten eigentlich von den Möglichkeiten her. Und ja, wenn sie das aufrechterhalten, sind sie ein Kandidat.
Werden wir nachher ausführlich drüber sprechen. Zunächst über das, was wir gestern, Lothar, in Leipzig erlebt haben. Man hat gemerkt bei den Leipzigern, wie groß die Erleichterung nach diesem Sieg war. Kann dieser Erfolg gestern die Saison drehen, die Wende bringen?
Ja, vor allem auch, wie groß die Leidenschaft war und auch der Glaube an die eigene Stärke. Die haben sie auch gegen Paris zweimal gezeigt. Sie haben teilweise in der Bundesliga gute Phasen gehabt, aber nicht über diese 90 Minuten, die sie gestern eben fast demonstriert haben. Dortmund hat sich natürlich auch irgendwie schon ergeben, ist gar nicht ins Spiel gekommen, war aber auch der Leidenschaft und der beeindruckenden Vorstellung der Leipziger geschuldet. Leipzig hat vieles richtig gemacht, und wenn sie so spielen, oder wenn sie so von Anfang gespielt hätten, dann wären sie wahrscheinlich zwischen Dortmund und Bayern München in der Tabelle. Aber es hat natürlich gebraucht, weil bei Leipzig hat es ja nicht nur Umstellungen auf dem Platz gegeben und auf der Trainerbank, sondern im ganzen Bereich der medizinischen Abteilung. Und das muss ich natürlich finden. Und ich glaube, jetzt gibt es keine Ausreden mehr. Jetzt haben sie selbst die Latte sehr hochgelegt, und daran werden sie in Zukunft gemessen.
Lothar hat gestern Jesse Marsch, wie ich fand, eine sehr treffende Frage gestellt, nämlich sinngemäß, was war denn eigentlich anders gestern als so teilweise in den Wochen davor?
Ja, ich denke, das ist, was eben angesprochen worden ist, es braucht seine Zeit. Wir sehen das ja auch bei anderen Vereinen. Wir sehen es in Wolfsburg. Wenn sich alles verändert, dann kann man nicht direkt dort ansetzen, wo man im letzten Jahr gestanden hat. Man hat es bei Borussia Mönchengladbach gesehen, man hat das auch bei Eintracht Frankfurt gesehen. Und das ist, glaube ich, ist ja auch so ein großer Vorteil jetzt gewesen von SC Freiburg. Ich meine, da ist so eine Kontinuität sowohl im Kader als auch bei der Trainerfrage. Mhm. Ich glaube, das ist gerade, was jetzt in dieser Phase der Saison enorm hilft. Die anderen Mannschaften müssen immer noch erst mal gucken, ob sie zusammenfinden. Und ich glaube, bei Leipzig muss man jetzt auch nochmal schauen, ob das jetzt alles so kontinuierlich durchgeht, wie das jetzt den Anschein hat, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Also dazu braucht es noch ein paar Spiele, und es braucht noch ein bisschen eine gewisse Bestätigung. Aber man hat natürlich gesehen, was die Mannschaft trotzdem noch für ein Potenzial hat. Und sie müsste eigentlich schon längst weiter oben stehen, keine Frage.
Ja, große Frage habt ihr gestern auch diskutiert, die ist auch spannend. Mit welcher Idee wird jetzt Jesse Marsch das Ganze auch dauerhaft angehen? Also er ist ja insgesamt zurückgekehrt, mehr wieder zu ursprünglichen Leipzig-DNA. Gegenpressing, wahnsinnige Intensität, auch mit der Fragestellung, wie lange hält man das durch? Und auf der anderen Seite hat man unter Nagelsmann, hat die Mannschaft sich natürlich auch daran gewöhnt, fußballerische Akzente setzen zu können. Wie schätzen Sie das ein, Markus?
Ja, das du kommst neu zum Verein und es läuft nicht. Dann ist es natürlich auch für den Trainer wahnsinnig schwierig, gewisse Dinge da noch zu forcieren, was man eigentlich selber machen will. Also was hat er gemacht? Er ist wieder ein Stück zurückgegangen, wieder ein bisschen ins alte DNA hinein. Und das hat der Mannschaft gut getan. Die Leistungen waren ja davor schon auch nicht schlecht. Aber wie es Lothar ja richtig gesagt haben, sie haben es nicht geschafft, über 90 Minuten sie aufrechtzuerhalten. Gestern war so ein Spiel wieder da, wo du sagst, das ist die Leipziger Mannschaft, wie man sie kennt. Es war ja nicht nur Pressen und Dings, sondern die haben ja auch richtig gut Fußball gespielt.
Und haben auch die Räume bekommen vom BVB.
Natürlich ein Gegner, der nicht an dem Tag die maximale Leistung bringen konnte, aus welchen Gründen auch immer. Und darauf wieder jetzt weiter aufbauen. Ja, der hat mehr oder weniger auch mit Paulsen wieder einen älteren Spieler da reingeholt, der die DNA von Leipzig kennt, hat Silber draußen gelassen. Also es waren viele Spieler dabei, die schon länger mit dabei sind, um eben das zu bringen, was sie eigentlich imstande sind.
Hält man das durch?
Sie haben eine Stabilität, die Leipziger, und das ist was Negatives, nämlich die Chancenverwertung. Sie spielen ja in jedem Spiel sich Riesenchancen raus. Ja. Auch vor einer Woche war unser Topspiel Frankfurt gegen Leipzig. Ja, da hätten die Leipziger auch die Chancen gehabt, 2, 3, 4, 5 zu führen in Frankfurt, haben am leeren Tor vorbeigeschossen. Und das war ihr großes Manko. Auch gestern hätten sie weitaus höher gewinnen müssen aufgrund der Leistung, die sie gebracht haben, der Feldüberlegenheit, der Chancenverhältnis. Es war alles im Endeffekt pro Leipzig und auch schon in vielen Spielen zuvor. Und das ist das große Manko. Sie belohnen sich teilweise nicht, weil vielleicht auch durch diese vielen Veränderungen gewisse Spieler nicht die Sicherheit hat. Silver spielt nicht in Frankfurt, wo er letztes Jahr die meisten Tore in der Geschichte der Frankfurter in einer Saison geschossen hat. Mehr wie Hölzenbein oder wie Grabowski und so weiter. Dann hat natürlich der Spieler keine Sicherheit. Ich glaube jetzt auch ein gewisser Konkurrenzkampf und die Mannschaft hat verstanden, was Jesse Marsch möchte. Und jetzt setzen sie es auch besser um. Es ist ein Konkurrenzkampf da. Aber für mich waren am Anfang auch nicht nur eine neue Idee, sondern auch diese vielen Wechseln, dass keiner eigentlich wusste, welche Position habe ich beim Trainer. Bin ich ein wichtiger Spieler? Bin ich ein Stammspieler? Bin ich ein Leistungsträger oder bin ich nur ein Ergänzungsspieler? Weil er alles hin und her gewechselt hat, vor allem in der Offensive. Und ich glaube, da hat er jetzt auch so ein bisschen Zeichen gesetzt, auf wen er sich verlassen möchte, wer den anderen doch ein Stückchen voraus ist.
Wie wichtig war der Sieg gestern für ihn? Auch für seine Position, auch für die Glaubwürdigkeit gegenüber der eigenen Mannschaft?
Naja, das versteht sich eigentlich von selbst, dass das natürlich extrem wichtig war. Und auch, dass sie jetzt, haben zwar gegen Paris nicht gewonnen, aber immerhin ein 2-2 kurz vor Schluss nochmal. Also wenn sie das auch noch verloren hätten, da hatten sie auch nochmal die Chance zum 2-0, Elfmeter, den sie in der frühen Phase vergeben. Und ich glaube, es hängt auch damit zusammen, Sie sehen auch schon so ein bisschen angeklungen, dass Leipzig hat ja auch bisher überhaupt in der ganzen Zeit, seit sie eigentlich existieren, noch keine richtige Krise gehabt. Und andere Vereine in den letzten Jahren hatten auch keine Krise, jetzt wie Gladbach keine größere, bis zu dem Trainerwechsel und andere. Man muss auch so mit Krisen umgehen lernen und auch die Unsicherheiten, die diese Spieler in diesem Moment haben, da hilft, wie gibt's ja da hilft natürlich so ein Sieg enorm, aber ich denke, es muss sich einfach jetzt bestätigen, ne? Und weil für mich reicht das jetzt noch nicht, um zu sagen, die sind jetzt wirklich stabil. Also die ersten Ansätze sehe ich eindeutig, aber ich würde sagen, da müssen wir noch 2, 3 Spiele warten.
Muss definitiv Konstanz rein. Also der Trainer, das hat man schon gemerkt, war unter Spannung und das hat er gestern auch bei euch im Interview danach gesagt.
Wir haben alle mehr erwartet, aber ich habe immer gesagt, als ein Leader, nicht als ein Fußballer, nicht als ein Trainer. Mit Schwierigkeiten ist es immer eine Chance für Verbesserung. Punkt. Und ich habe jeden Tag das probiert. Ja, näher dran mit unserer Mannschaft zu arbeiten, näher dran mit Beziehungen zu reden und ein ganz klar Austausch und Vertrauen miteinander zu haben. Es war nie einfach. Ja, jeden Tag, in jeden Abend, ich liege im Bett und denke, okay, was ist richtig jetzt, was ist wichtig jetzt? Sind alle die Jungs bereit für das nächste Spiel? Wir haben viel mehr zu tun, aber heute Abend war sehr, sehr, sehr wichtig für uns.
Die Botschaft ist angekommen und der grübelt, ne? Hat man jetzt auch noch mal gehört, jeden Abend. Ist das Trainerschicksal?
Ja klar, und wenn man sich zurückerinnert mit seiner Ankündigung, wo er gesagt hat, wir haben den stärksten Kader in der Liga. Das ist vielleicht auch der Grund gewesen, dass er sehr viel immer rotiert hat. Ja? Anstatt erstmal eine Mannschaft zu finden, wo er sagt, okay, das sind jetzt erstmal meine Jungs und wenn es läuft, dann kann ich dann auch dementsprechend wechseln, weil wir haben genügend Spiele, um dann eben auch zu wechseln. Und ja, und das ist ihm so ein bisschen vor die Füße gefallen. Er war ja doch sehr forsch, ja, wir wollen Meister werden. Er hat ja doch sehr, was ich sehr positiv fand, mir hat das gefallen, weil sonst hörst du ja immer nur, um Gottes Willen, ja nicht, ja. Sonst kriegst du es um die Ohren gehauen. Er war, hat den Mut gehabt, er hat es gesagt und dann läuft es nicht. Ja? Und dann hast du natürlich erstmal ein Problem, aber die Qualität ist zu hoch, um da dauerhaft da im Mittelfeld rumzuturnen. Also die werden ihren Weg nach oben finden.
Er hat gestern gesagt, Lothar, dass Nkunku einer der Profiteure oder der Profiteur seines Systems sei. Wir können ja mal auf das wunderbare Tor auch schauen, was Nkunku gemacht hat. Sehen Sie das inhaltlich auch so? Oder ist Nkunku einfach als Nkunku so stark, ja, dass er unter jedem Trainer so auffällig spielen würde?
Nee, weil die Voraussetzungen für seine Chancen sind erstmal die Balleroberung, die schnellen Balleroberungen, wo der Gegner nicht organisiert ist. Dadurch hat Nkunku natürlich gewisse Plätze auch hier, wo er dann eben angespielt wird, guter Laufweg, zeigt an, wo er den Ball hinhaben will, Ball kommt ideal und dann macht er das natürlich hervorragend, geht am Torhüter vorbei, schiebt ein. 5 Minuten vorher hat er schon eine Riesenchance vergeben. Ja, und hier noch die auch Vorlage, hier die Vorlage dann zu Bautzens 2:1. Er ist nicht nur ein Torjäger, ein Vorbereiter, sondern er ist ein Künstler, einer, der unterhält, der das Publikum begeistert mit gewissen Szenen, die er auf dem Platz abliefert. Stark im Dribbling, schnell, gute Bewegungen, kurze Bewegungen, hochwertige Technik und ich glaube, dass er natürlich profitiert. Das sieht man jetzt auch.
Hier nochmal der Trick, Lothar.
Das war das Schönste an dem ganzen Spiel gestern für mich. Leider ist kein Tor gewesen.
Kommst du den heute auch noch so hin?
Das konnte ich früher nicht und kann es heute auch nicht, aber er, das ist schon hohe Kunst. 1, 2 und dann wartet er, weiß genau, wo die Lücke ist, zieht nochmal ab, ja, und dann geht er leider nicht rein. Aber das will doch das Publikum sehen und deswegen, absolut, wie gesagt, Nkunku, einer, den die Bundesliga braucht, ja, um die Leute, die Bundesliga zugucken, auch zu begeistern.
Das war so ein bisschen Okocha 2.0.
Stimmt,
ja. Nur, dass er leider nicht drin war.
Okocha in den 90ern damals gegen Oli Kahn.
Gegen Oli Kahn,
genau. KSC war, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Genau so war das damals. Und ich glaube auch, dass Nkunku, glaube ich, ein Spieler ist, der in jedem System großartig zurechtkommen kann. Vielleicht profitiert er jetzt hiervon noch ein bisschen mehr, kann gut sein. Aber eine spannende Frage, finde ich, ist, was mit Silva ist in diesem System jetzt. Ist das überhaupt so sein System, das dann gespielt wird? Ob er überhaupt diese Rolle spielen kann, die er in den Frankfurt hatte ja ein gutes Jahr gehabt. Davor war das ja auch eine schwierige Situation. Da muss man mal gucken, denke ich, ob auch so ein Spieler, der in dieser Position spielt, ob der, gestern war es ja eher das alte Leipzig, und er ist ja eher so ein Spieler, der nicht für das alte Leipzig gekommen ist, sondern eher für das neuere Leipzig. Und da bin ich mal gespannt, ob man da den Weg findet, dass er seine Qualitäten, die er unzweifelhaft hat, dann auch wirklich so zur Geltung bringen kann.
Muss ihm halt eben die Zeit geben. Nkunku, wir reden gerade, spielt eine fantastische Saison bis jetzt, ja, aber hat auch Anlaufzeit gebraucht. Es war ja nicht immer, auch in den letzten 1-2 Jahren so, dass er über einen längeren Zeitraum brilliert hätte. Man hat das Potenzial gesehen, man hat das Talent gesehen, man hat in den ein oder anderen Spiel, wo er seinen Stempel aufgedrückt hat, aber diese Kontinuität, wie er es jetzt gerade abliefert, hat er nicht hinbekommen. Also muss auch Silva die Chance geben und die Zeit geben, sich an dieses sehr intensive Spiel auch zu gewöhnen.
Das muss er dann wollen.
Das muss es wollen, ganz klar. Und wenn er ein Guter ist, dann lässt er sich drauf ein. Wenn er natürlich sagt, okay, ich bin ein Star, ich mache diese Drecksarbeit nicht, dann wird's schwer.
Ja, man darf eins nicht vergessen. Man denkt ja immer Bautzen oder Silva im Zentrum. Bautzen hat gestern auf der rechten Seite gespielt. Nkunku war im Zentrum. Da fühlt er sich auch wohler. Statistisch hält er sich 80% im Zentrum auf. Er ist kein Flügelspieler. Er braucht die Läufe in die Tiefe. Und gestern hat natürlich Jesse Marsch schon auf Bautzen außen gesetzt im Gegenpressing und Nkunkus Schnelligkeit und Dribbelstärke gegen die großgewachsenen zentralen Spieler von Borussia Dortmund. Es war ein kluger Schachzug vom Trainer, dass er da nicht Bautzen im Zentrum gelassen hat und Nkunku auf der rechten Seite, sondern dass er die gewechselt hat, um eben da auch die Dortmunder zu verwirren.
Weil der gefährlichste im Aufbauspiel ist natürlich Mats Hummels. Der spielt halt eben diese halblinke Position in der Dreierkette und dadurch mit Paulsen kriegt er natürlich permanent Feuer, weil Paulsen hat natürlich eine brutale Waffe, das ist sein Einsatz. Und dadurch ist das Aufbauspiel von Dortmund natürlich überhaupt nicht stattgefunden. stattgefunden. Sie mussten wahnsinnig viele lange Bälle schlagen.
Das heißt, Sie glauben, dass Leipzig tatsächlich darauf spekuliert hat, Hummels immer wieder aggressiv anzulaufen?
Ja, definitiv.
Der aber doch eigentlich als jemand gilt, der sensationell gut aufbauen kann.
Absolut, nur wenn du permanent einen Spieler auf deinen Füßen hast, dann wird es schwer, ein Aufbauspiel stattfinden zu lassen.
Ganz klare taktische Maßnahme vom Trainer, hundertprozentig. Mhm.
Und hat richtig gut funktioniert, kann man gar nicht anders sagen.
Ja. Nkunku ist jetzt dabei, sich Richtung Weltklasse zu entwickeln. Wie lange können die Leipziger ihn halten?
Und spielt nicht einmal in der französischen Nationalmannschaft, ist nicht nominiert. Hat jetzt 12 Pflichtspieltore, 4 Vorlagen gegeben in dieser Saison, sowohl in nationalen als auch internationalen Wettbewerben. Und wir haben ja über seine Qualität gesprochen, die beweist er auch Woche für Woche. Natürlich werden auch international große Vereine, größere Vereine wie RB Leipzig auf ihn aufmerksam. Und das ist halt eben dann das Problem, das Dortmund hat, das Leipzig hat, dass wenn die Spieler dann solche Leistungen bringen, dass sie sich so interessant machen, dass Leipzig ab und zu gar nicht, oder Dortmund auch, hat man auch in der Vergangenheit gesehen, nicht mehr Nein sagen können, weil vielleicht auch ich weiß jetzt die Vertragsgestaltung nicht, weil häufig dann eben auch der Spieler das Handel in der Hand hat mit einer festgeschriebenen Ablösesumme. Mhm. Wie bei Haaland zum Beispiel.
Ja. Die Gefahr besteht immer. Also das ist ja, Lothar hat es ja eindeutig beschrieben, sehen wir ja auch immer wieder, ne, dass diese Bayern können ihre Spieler halten, meistens zumindest, oder fast alle. Bei allen anderen, selbst Dortmund, selbst Leipzig, ist es unheimlich schwer, wenn die auf sich aufmerksam machen, wenn dann ein Ruf aus England kommt, wenn oder umgekehrt, wenn auf einen Ruf von Bayern kommt in Richtung Leipzig, hat man in dieser Saison auch gesehen. Wobei es in diesem Fall im Mittelfeld sicher nicht die große Notwendigkeit vielleicht für die Bayern an dieser Position gibt, weiß ich nicht genau. Aber dass es gut wäre, wenn diese Spieler länger bleiben, ist ja keine Frage für die Bundesliga.
Vertrag bis 24, Berater Zahavi. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Das verspricht also als
aber
Thema ganz
aber
spannend
so, zu werden. Aber so ein Jahr, würde ich sagen, kann man sich den noch gut, und ich glaube, er sich selbst, dass sich auch ganz
gut vorstellen.
Das kann man
vorstellen. Der
Bundesliga
das kann
nur
man wünschen,
immer noch sich gut vorstellen.
RB Leipzig nur wünschen, er ist eine absolute Attraktion. Ich fand auch bei dem Tor, also wie er den Ball dann so mitnimmt, die Körperbeherrschung hat, am Torhüter dann vorbeizukommen, da passte alles. Also das ist schon, und der Pass vorher war natürlich auch à la Bonheur. Einmal noch abschließend zu Leipzig. Ich will nicht sagen, der Gegenentwurf ist Paulsen, aber er ist ein anderer Typ. Aber geht so Führungsspieler, wie er das auch auf dem Platz versucht anzubieten?
Ja, Paulsen ist ein Mentalitätsspieler und hat vor allem große Anerkennung in der Kabine. Er ist ja seit 6-7 Jahren dabei, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, hat die Erfolgsgeschichte mitgeschrieben, ist ein positiv denkender Spieler, bringt diese positive Energie auch auf die Mannschaft, und deswegen ist er für mich aus dieser Mannschaft nicht wegzudenken, aber nicht nur nach dem gestrigen Spiel, sondern ich bin schon seit, ich würde fast sagen seit Jahren ein Fan von ihm, weil ich weiß, gegen den möchte ich nicht mehr spielen.
Das wollte ich gerade sagen, weil der tut richtig weh.
Der tut
das
weh, ist so der macht dich immer. Spieler. Was Markus ja gesagt hat mit Hummels, und ich hatte ja selber, oder wir haben ja auch in ähnlichen Positionen wie Hummels gespielt, wenn da einer auf dich zugegangen ist, dann warst du auf einmal irritiert, das hat es früher nicht gegeben, und wir haben mal gegen Norwich City gespielt im Olympiastadion, auf einmal greifen die uns vorne an, uns Bayern greifen die vorne an, auf einmal waren wir da gestanden, ich glaube, wir haben sogar 1-0 verloren zu Hause, weil es überraschend war für uns, so attackiert zu werden, weil wir das nicht gewohnt waren aus der Bundesliga, und deswegen weiß ich, so ein Paulsen tut jeden Abwehrspieler unwahrscheinlich weh und irritiert ihn. Und so, deswegen war auch die Fehlpassquote gestern der Dortmunder so hoch wie noch nie zuvor in dieser Saison. Und nicht nur von Hummels, sondern vom generellen Aufbauspiel in der Dortmunder Mannschaft.
Ja, ich bin ja auch Fan von Paulsen in seiner ganzen Art und Weise. Und ich denke auch für Leipzig ist er jetzt auch nochmal besonders, also wenn man das überhaupt sagen kann, seit Sabitzer weg ist, ist es noch mal jemand, der diese Mentalität eben schon seit Jahren verkörpert und auf den Platz bringen kann, mehr als jeder andere. Mhm. Also Sabitzer hat das auch immer gezeigt, und da war ja auch ein Spieler, der die Mannschaft mitgerissen hat mit seiner Art und Weise, wie er spielt. Und jetzt gucken schon noch mehr auch innerhalb der Mannschaft auf Spieler wie Paulsen in solchen Momenten.
Ja, weil wenn du weißt, was du bekommst mit ihm. Es gibt ja ganz wenige Schwankungen in seinem Spiel. Das ist eigentlich kontinuierlich immer sein Niveau. Und als Trainer wünschst du dir natürlich so einen Spieler, wo du weißt, du kannst ihn reinschmeißen, ohne dass er da lange Anlaufzeit braucht. Aber genauso weißt du, du kannst ihn auf die Bank setzen, ohne dass er völlig ausflippt und du ein Riesentheater hast wieder innerhalb der Truppe.
Gut, also ich glaube, die Wahrheit über die Leipziger wird erzählt in den Spielen, wo der Gegner sich sehr tief postiert und mit langen Bällen möglicherweise die Pressinglinie überspielt. Das werden wir sehen. Gestern war sicherlich für Leipzig ein enorm wichtiger Sieg und es war eine bittere Niederlage für Borussia Dortmund. Ein Rückschlag auch im Kampf um die deutsche Meisterschaft. Warum es bei den Brussen nicht funktioniert hat, werden wir gleich besprechen. Bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sind ganz tief ins Archiv gestiegen. Eine Lieblingsformulierung im deutschen Fernsehen. 1:2, Lothar, im UEFA Cup 93 gegen Norwich City. Das gab's damals auch. Markus war verletzt.
Nein, ich war noch gar nicht da.
Achso, was beim HSV zu der Zeit. Und Rückspiel dann raus. Und bei Norwich übrigens Daniel Farke jetzt aktuell als Trainer, trotz seines Sieges, glaube ich, entlassen worden. Um mal den Ton zu setzen für das, was wir jetzt beim BVB besprechen, hören wir mal in das, was Yusuf Paulsen, den wir ja eben sehr gelobt haben, nach dem Spiel zum BVB gesagt hat.
Wir waren gefühlt aggressiver, besser im Zweikämpfe. Man hat auch gesehen, erste Halbzeit, also ich habe noch nie Dortmund gesehen, die so viele Fehler im Aufbauspiel gemacht hat. Die haben teilweise Bälle einfach so ins Ausgespielt.
Ja, einfach so die Bälle ins Ausgespielt. Markus hat es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, womit das zusammenhing. Aber insgesamt, warum hat Borussia Dortmund speziell in der ersten Halbzeit im Grunde nicht wirklich stattgefunden?
Ja, ist jetzt schwer zu erklären, weil du weißt eigentlich, was auf dich zukommt. Man geht davon aus, du bist top vorbereitet. Der Trainer wird mit Sicherheit alle Stärken und Schwächen des Gegners erwähnt haben. Und dann kommst du nicht ins Spiel rein. Hat mich so ein bisschen erinnert an das Ajax-Spiel, ja, wo sie das war so ein kollektives Versagen. Ja. Es war ja keiner dabei, wo du das Gefühl hast, bis auf Kobel, der wehrt sich. Ja. Und das war so von Anfang an, hat Leipzig ihnen den Schneid abgekauft und sie sind überhaupt nicht in die Gänge gekommen. Marco Reus hat ja danach gesagt, es lag vielleicht am System. Wir fühlen uns mit der Viererkette wohler.
Hören wir gleich nochmal rein, aber...
Ja, und da musste ich etwas schmunzeln, weil er dann auch noch erwähnt hatte, ja, im Mittelfeld waren wir gefühlt immer in Unterzahl, ja, weil sie haben ein 3-5-2 gespielt und der Gegner hat ein 3-4-3 gespielt. Also warst du ja im Mittelfeld eigentlich Überzahl, ja, und das konnten sie nicht ausspielen, aus welchen Gründen auch immer.
Ja, wir haben es teilweise gespiegelt und dann in der Halbzeit hat der Marco Rose umgestellt auf eine Viererkette, hat dann auch besser funktioniert. Schlechter ging es auch nicht mehr wie in der ersten Halbzeit. Und da sind sie ein bisschen besser ins Spiel gekommen, haben dann auch den Ausgleich erzielt, obwohl Leipzig auch in dieser Phase viele große Chancen liegen hat lassen. Leipzig hat dann übrigens auch umgestellt auf eine Viererkette. Also die Trainer haben eigentlich immer reagiert. Mhm. Und natürlich haben bei Dortmund einige Spieler gefehlt, die für sie wichtig sind. Aber trotzdem waren 11 Spieler auf dem Platz gestanden, die gezeigt haben in den letzten Jahren, dass sie auch bei guten Mannschaften auf hohem Niveau spielen können. Auch wenn Hazard vielleicht nicht auf einer gewohnten Position gespielt hat, aber die spielt in der belgischen Nationalmannschaft auch. Also es gab keine Ausreden. Dortmund hat es einfach im Gesamten schlecht gemacht, was Leipzig gut gemacht hat. Und das war gestern der einfache Unterschied.
Ja, ich denke auch, es ist schwer zu erklären, weil du hast das Spiel nochmal erwähnt in Amsterdam, dieses 0:4, wo sie es nicht angenommen haben. Und in diesem Spiel auch, wo man nicht so gespürt hat, dass sich da eine Mannschaft wehrt. Dabei war das in dieser Saison eigentlich Borussia Dortmund eine Mannschaft, die sich tatsächlich gewehrt hat. Die jetzt nicht mehr so einfach Spiele abgeschenkt
oder hergegeben. Aber es gibt schon immer wieder mal diese Aussätze.
Aber also unter Favre in der Phase ist es regelmäßiger vorgekommen, viel regelmäßiger. Ich hatte zum ersten Mal in dieser Saison zumindest so eine gewisse Weiterentwicklung in dieser Hinsicht gesehen. Jetzt kamen natürlich jetzt sind es 2 Spiele innerhalb von kürzerer Zeit. Ist sicher ein Punkt, aber ich denke, es hat mich überrascht, muss ich sagen. Ich habe jetzt nicht gedacht, dass das in diesem Spiel passieren würde. Und natürlich ist es auch ein Punkt. Ne? 7 Spieler oder 8 Spieler sind jetzt seit auch einer gewissen Zeit jetzt bei denen nicht mehr dabei. Ist auch keine wirkliche Erklärung dafür, warum man so ein Spiel nicht so annimmt. Kommen vielleicht so ein paar verschiedene Punkte zusammen. Und ihnen fehlt auch ein Stück Schnelligkeit dann im Moment dann vorne. Aber das erklärt tatsächlich nicht, warum man von der ersten Minute an eigentlich nicht wirklich da ist in so einem Spiel.
Ja, Marco Reus hat ja gestern in dem Interview, und ich finde, dass er ihn überhaupt nicht darauf abgestellt, dass 7 oder 8 Leute fehlen, sondern er hat gesagt, wir haben im Grunde genommen alles vermissen lassen, was man braucht. Man könnte das auch die entsprechende Mentalität nennen. Und hat auch, Markus hat es schon angedeutet, das Thema Taktik erwähnt. Hören wir mal rein.
Leipzig war irgendwie in allen Belangen ein Stück besser, sagen auch die Zahlen. Zweikampf stärker, mehr Ballbesitz gehabt, mehr Torabschlüsse. Was hat dem BVB heute gefehlt, Marco?
Ja, genau das, was Leipzig uns vorgemacht hat. Wir haben die erste Halbzeit, können wir komplett vergessen. Da haben wir zweite Halbzeit umgestellt auf Viererkette, was uns einfach deutlich besser liegt, weil wir einfach dann viel aktiver sind als in der Fünferkette. Und zudem in der Fünferkette haben wir dann einen Mann, eigentlich weniger im Zentrum, der mit uns pressen kann. Damit kommen wir gar nicht klar, das müssen wir ganz klar sagen. Zweite Halbzeit war dann besser, fand ich, und besser rausgekommen. Aggressiver, machen dann das 1-1. Dann kriegen wir einfach ein saudummes 2-1. Also es geht einfach zu einfach. Ich meine, Leipzig hatte zusätzlich noch viele, viele Möglichkeiten, um früher vielleicht den Sack zuzumachen. Da hatten wir sehr, sehr viel Glück und es war eine verdiente Niederlage. Umso bitterer, dass sie so zustande gekommen ist.
Ist das ein Stück weit auch ein Signal vom Kapitän? Also dieses System erste Halbzeit, das ist eigentlich nicht das, was wir Jungs auf dem Platz so richtig gerne spielen?
Also ich habe jetzt relativ lange gerade vorher, denke ich, geantwortet. Es ist keine Frage des Systems und das wird wahrscheinlich jeder Trainer so beantworten. Also wir haben auch mit Dreierkette dieses Jahr schon Punkte geholt. Ich weiß gar nicht, ob wir bis hierhin überhaupt mit Dreierkette einmal verloren haben. Also die Diskussion erübrigt sich.
Ja, aber es ist natürlich spannend, Lothar. Hat Reus inhaltlich recht?
Das ist erstens mal eine lange Diskussion. Auch unter Favre hat es ja häufig diese Diskussion gegeben. Dreier-, Fünfer- oder Viererkette. Ja, es ist natürlich, wie setzt man es um? Und der Trainer Marco Rose hat sich natürlich die große Gedanken gemacht. Umsonst stellst du ja Hazard dann eben auch nicht hin, den er ja lieber weiter vorne sehen würde. Also er hat sich dabei was gedacht. Aber das war im Endeffekt erstmal die Einstellung. Weil wenn man nicht in die Zweikämpfe geht, dann kann man eben auch solche Bälle oder Nkunku-Plätze ergeben. Man muss sie attackieren. Und Dortmund hat vergessen, ja, die Leipziger zu attackieren, was Leipzig gegen Dortmund gemacht hat. Und das war der große Unterschied. Nicht das System oder die Taktik, sondern es war im Endeffekt das, was das Wichtigste ist im Fußball, nämlich die Einstellung und die Leidenschaft. Und die hat Dortmund nicht mitgebracht. Ob das dann mit einer Viererkette in der ersten Halbzeit besser gelaufen wäre, wenn man nicht in die Zweikämpfe gegangen wäre, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Andererseits war es im Endeffekt das, was ich eigentlich von einer jeden Fußballmannschaft erwarte. Und schon die Dortmunder, auch wenn man jetzt von diesen drei verlorenen Spielen redet, gegen Leipzig und zweimal gegen Amsterdam. Auch gegen Köln haben sie mit Glück zu Hause 2-0 gewonnen. Das Ergebnis war nicht so klar wie der Spielverlauf. Also sie haben zurzeit ein Problem. Und wo dieses Problem liegt, das ist meiner Meinung nach das, was Marco Reus gesagt hat. Wir sind nicht ins Spiel gekommen. Warum, weshalb, wieso? Liegt ganz sicher nicht allein am System, sondern eben mehr an der Bereitschaft.
Aber es ist natürlich schon auffallend, wenn der Kapitän diese System- oder Taktikfrage so deutlich anspricht. Das gefällt einem Trainer natürlich nicht. Das ist auch klar. Wir finden es gut, weil es der viel zitierte Klartext ist.
Also ich teile es auch, dass es immer an der Art und Weise liegt, wie man eine Dreier- bzw. Viererkette interpretiert und dann auch spielt. Und ich glaube, er hat auch im Nebensatz gesagt, dass sie zu passiv waren mit dieser Dreier- bzw. Fünferkette. Und dass dadurch, wenn man sagen, eine andere Grundposition dann vielleicht hat, dass man dann im Zentrum dann stärker besetzt ist. Aber dass es vor allen Dingen eben auch daran lag, wie die Dreierkette in der ersten Halbzeit gespielt worden ist, nämlich eben nicht mit dieser Leidenschaft, mit dem Anlaufen, mit der Konzentration, die notwendig gewesen wäre. Und diese Dreier- und Viererkettendiskussion tatsächlich, ja, die gibt's ja nun in Dortmund nun tatsächlich schon länger. Und da hat's bisher auch noch nicht keine überzeugende Lösung gegeben, dass man sagt, nun, diese Formation passt zur Mannschaft eindeutig besser. Aber ich denke, dass die Dreierkette im Grunde in der letzten Zeit sich dort eigentlich bewährt hat. Und das war mein Eindruck.
Da sieht man einfach, dass er ein Spieler ist. Der denkt nur für sich und nicht über den Tellerrand hinaus. Weil Marco Rose macht sich Gedanken. Er will die besten Spieler auf den Platz bekommen. Jetzt fehlt dir aber Guerrero links hinten, Nico Schulz links hinten, Wolf links hinten. Also wie kann ich dieses Problem lösen, wenn wir drei gestandene Linksverteidiger da wegbrechen? Also erinnere ich mich, wie Lothar richtig gesagt hat, Hazard hat in der belgischen Nationalmannschaft in der Dreierkette die linke Seite begleitet. Also das war, glaube ich, mit die Grundidee, die besten Spieler auf den Platz zu bekommen. Aber dafür muss ich eben Hazard eben auf die linke Seite stellen, schaffen Überzahlspiel in der Mitte, weil ich eben dann mit zwei Stürmern, mit Marleen und Reus dort spiele und habe mit Witzel, Bellingham und wer war noch?
Brandt,
genau, habe ich die Überzahl im Mittelfeld. Mhm. Ja, und das war, glaube ich, die Denkweise von Marco Rose. Und wenn du es dann eben nicht annimmst, dann kannst du, wie der Lothar richtig gesagt hat, wenn mich jetzt interessiert im Nachhinein, wie hätten sie mit der Viererkette gespielt, ja. Ich glaube, so blutleer, wie sie ins Spiel reingegangen sind, wäre es egal gewesen.
Auf der anderen Seite ist Reus ja schon jemand, der fürs Große und Ganze auch Verantwortung übernimmt. Man hat ihm ja oft vorgeworfen, dass er so sich gar nicht immer äußere, aber er ist ja als Kapitän schon jemand, der sich auch zuständig fühlt. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Rose sich nicht mit ihm immer wieder mal austauscht. Ist er wirklich dann nur einer nach Ihrer Wahrnehmung, der da seine eigene Sichtweise entwickelt?
Also wenn ich jetzt Marco Rose gewesen wäre, hätte ich mir Marco Reus geschnappt, hätte ihm erklärt, warum und weshalb wir das so machen. Und dann glaube ich nicht, dass dieses Interview vonstatten gegangen wäre, weil er hätte mit Sicherheit gesagt, oh, das ist eine super Idee, so machen wir es. Ja, also ich glaube nicht, dass sie miteinander kommuniziert. Jetzt kann man darüber diskutieren, muss der Trainer mit dem Kapitän darüber sprechen, weiß ich nicht. Aber sie haben es nicht angenommen.
Es ist richtig, die Besprechungen oder die Absprachen zwischen Trainer und den Kapitän oder den Spielern, die eben in der Verantwortung stehen, die Älteren, die Erfahrenen. Das habe ich schon in der Vergangenheit häufig miterlebt, vor allem bei Franz Beckenbauer, dass er die Spieler mit einbezogen hat in seine Ideen. Und dann warst du natürlich auch als Spieler mit in der Verantwortung gestanden, was klar gespielt wird, ist doch ganz klar. Also ich würde auch immer wieder diese Spieler, die für mich die Führungsspieler sind, mit einbeziehen in meinen Überlegungen und würde mir zumindest anhören, was ein Marco Reus oder ein Mats Hummels zu sagen hätte.
Glauben Sie denn, dass Rose das vorher gemacht hat oder nicht?
Also ich könnte es mir vorstellen, also ich stelle es mir vor, dass Marco Rose schon mit seinen Spielern spricht, welche Idee er hat und dann würde er auch anhören, was die Spieler im Endeffekt antworten würden.
Vielleicht ist ja auch in der Pause darüber diskutiert worden, es war schon auffallend, dass Reus das so geäußert hat und er hat auch noch weitere spannende Dinge gesagt.
Ja, ganz ehrlich, mir ist das doch scheißegal, muss ich wirklich sagen. Ehrlich? Also mich juckt das gar nicht jetzt. Mich regt es einfach viel mehr auf, dass wir das Spiel verloren haben. Wir wussten vorher, dass Leipzig noch aggressiver ist als unter ihrem Ex-Trainer. Und wir haben es gar nicht angenommen und das ärgert mich am meisten. Und über die Art und Weise.
Aber Marco, da möchte ich nachfragen, weil wenn Sie sagen, wir haben es gar nicht angenommen, das verstehe ich nicht. Ja, gut, es geht ja um so viel. Wie kann man denn sagen, wir haben es nicht angenommen?
Ja, sie waren einfach aggressiver. Eine Mannschaft ist halt aggressiver als die andere. Und wir haben es einfach nicht geschafft, auf Augenhöhe zu sein in der Aggressivität, in der Bereitschaft, in der Spieleröffnung. Das war einfach zu langsam, zu wenig angeboten, was dann zweite Halbzeit besser geworden ist, aufgrund der Umstellung. Aber im Gesamten war das zu wenig. Ja, am Ende sind uns einfach die Körner auch rausgegangen nach den letzten Wochen. Aber ja, ist bitter.
Ja, also es zieht sich ja irgendwie dann doch durch beim BVB über die letzten Jahre. Immer wieder mal haben wir diese Diskussion. Verlässt sich die Mannschaft dann doch zu sehr auf ihr unbestritten großes Talent? Und fehlte sie an Widerstandsfähigkeit in Spielen wie gestern?
Also ich hätte es in dieser Saison gesagt, ja, also da kann man nicht widersprechen, dass es gestern gefehlt hat. Das ist so. Im Spiel selbst, wo sie jetzt gegen Ajax verloren haben, mit 10 Mann in Unterzahl, das Tor gemacht, es waren 11 Meter, okay, aber auch da hat man gemerkt, dass die Mannschaft bereit ist, auch mit vielen Verletzten, ohne Haaland plus Co., die gefehlt haben, dieses Spiel anzunehmen und haben es auch über weite Strecken, natürlich waren sie sehr stark in der Defensive, aber die haben es angenommen und die waren widerstandsfähig. Also ich finde, dass Dortmund in der letzten Zeit widerstandsfähiger geworden ist, dass da noch Luft nach oben ist, d'accord. Aber
auf der anderen Seite könnte man ja das Interview auch so interpretieren, dass es so eine Art Weckruf ist, weil Reus merkt, also so geht es nicht. Immer wieder sind solche Spiele dabei, die dann eben gerade in einem Fernduell mit den Bayern natürlich enorm wehtun.
Ja, in dieser Saison haben sie auch, was die Punktzahl angeht, eigentlich sehr, sehr gut abgeschnitten bis zu diesem Spiel. Mhm. Also es gibt, glaube ich, wenig Spielzeiten, in denen sie zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Punkte hatten als in dieser Saison. Eigentlich waren die Ergebnisse zum Teil mitunter sogar besser als die Leistungen. Und trotzdem hat es diesen, vor allen Dingen in Amsterdam und jetzt dieses Spiel in Leipzig, die Heimspiele sind ja nochmal eine andere Nummer von Dortmund in diesem Jahr, hat es diese Einbrüche oder diese Rückschläge gegeben. Und auch da, wie gesagt, ich bin da ähnlich wie bei Leipzig, da muss man mal schauen, ob die Mannschaft jetzt tatsächlich, wie man so schön sagt, diesen Schalter umlegen kann in den Auswärtsspielen und dort einfach auch eine Widerstandskraft zeigt, die sie in den Heimspielen zumindest immer gezeigt haben.
Man sieht man natürlich auch, dass ihnen Haaland so fehlt, weil sie einfach nicht die Option haben, die sie gestern vielleicht gebraucht hätten, mit langen Bällen nach vorne zu spielen, wo dann vorne einer ist, der die Bälle entweder verlängert, verarbeitet, prallen lässt etc. etc. Da sieht man eben auch, dass dann vielleicht nicht der Plan B da war, nicht gegen eine gleichwertige Mannschaft wie Leipzig. Und wenn man Guardiola anguckt, den Passgeber zum 1:0, der ist gar nicht attackiert worden an der Mittellinie. Da hat Brandt zugeschaut, da haben zwei andere noch zugeschaut und er konnte den Ball zu Kunku spielen. Und das ist eben das, was mir gefehlt hat. Und das ist dann keine Systemfrage.
Mhm. Fehlt Haaland auch als emotionaler Leader?
Absolut, wenn man so einen in der Mannschaft hat, da weiß da vorne, da bewegt sich was, da tut sich was, aber der reißt uns auch mit und nicht nur die Mannschaft, der reißt auch das ganze Publikum mit. Also natürlich ist er nicht nur ein sensationeller Spieler, sondern eben auch ein Motivator, der die Mannschaft positiv im Endeffekt mitnimmt.
Ja, und jetzt lange fehlt, ne? Vermutlich, also so wie man hört, also das Spiel gegen die Bayern am 4.12. eher nicht hinbekommen wird. Man muss immer vorsichtig sein, aber es klingt eher so, als wäre er dann nicht dabei.
Ja,
macht sich das Fehlen von ihm jetzt im Laufe der Zeit immer schmerzlicher bemerkbar?
Ja, logisch, wenn so ein Spieler über einen so langen Zeitraum ausfällt, das merkt jeder, jede Mannschaft merkt das. Es wird auch Bayern München merken, wenn Lewandowski so lange ausfällt, weil solche Spieler, die sind einzigartig, die kannst du nicht auf der Bank haben. Ja, da kommt ein anderer Spielertyp rein, der das mal für über eine gewisse Zeit lang, über einen Zeitpunkt das Ganze kompensieren kann, aber auf sich gesehen tut es natürlich extrem weh. Und ich glaube schon auch, dass eine große Frustration bei Marco Reus eben da ist, weil er, glaube ich, schon sieht, hey, wir haben eigentlich eine richtig gute Mannschaft und hey, wir können die Bayern attackieren mit dieser Qualität, was wir haben. Und dann kriegst du da so ein blutleeres Spiel auf dem Platz und das tut natürlich dann auch weh. Deswegen glaube ich, darf man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
Absolut.
Weil sie eben schon auch bewiesen hat, wie Lothar ja richtig gesagt hat, es war ja nicht alles super bis jetzt, aber sie haben die Spiele für sich entschieden. Also das war ja, da hat man gesagt, oh, da ist eine neue Mentalität da, jetzt gewinnen sie auch Spiele, die, ja, wo sie nicht so brillieren und trotzdem gehen sie als Sieger vom Platz. Deswegen muss man jetzt mal das Ganze abwarten, wie sie nach der Länderspielpause wieder rauskommen, wer kommt zurück. Und dann bin ich gespannt, was sie da wieder aufs Parkett bekommen.
Gut, viele Rückschläge dürfen sie sich nicht leisten, wenn sie ganz oben eingreifen wollen. Und das, was Reus gesagt hat, war ja erstmal nur ehrlich. Das ist ja eigentlich das, was man sich dann auch als Reporter immer wünscht. Was muss jetzt in der Mannschaft passieren? Muss da jetzt irgendwie auch ein Prozess mal gestartet werden, der dann das Ziel hat, diese Dinge dann wirklich mal konstant zu ändern und abzustellen? Also diese laxe Herangehensweise beispielsweise in der ersten Halbzeit.
Ja, das wird mit Sicherheit ein Punkt sein, wenn sie wieder alle zurück sind, dass das angesprochen wird. Ja? Aber da bin ich der Meinung, da muss nicht immer der Trainer mit dabei sein, ja? Sondern da muss auch mal der eigene Anspruch sein, hey, wir spielen für Borussia Dortmund, wir sind ein Verein, der um Titel spielen will. Ja? Mit so einer Leistung werden wir es nicht schaffen, also müssen wir alle noch mal die Sinne noch einen Tick mehr schärfen, noch 2-3% drauflegen auf das, was wir eh versuchen, auf den Platz zu bekommen, dann kriegen sie das auch hin, weil nochmal, Lothar hat es ja richtig gesagt, das ist ja selbst gestern, das war ja von den Namen her eine bockstarke Truppe. Ja, und wenn du dann so unter die Räder kommst, das tut natürlich extrem weh und dadurch war wahrscheinlich auch Marco Reus so enttäuscht, weil er sieht ja auch, was da neben sich da rumläuft. Das sind ja keine Bratwürste, sondern das sind ja richtig gute Kicker und sie schaffen es nicht, von der Mentalität, von der Aggressivität dem Spiel Paroli zu bieten.
Lothar, wie groß ist die Titelchance von Borussia Dortmund in dieser Saison?
Sie sind ganz sicher nicht der Favorit von Anfang an auf die Meisterschaft gewesen. Es ist hier in Deutschland einfach immer der FC Bayern. Und wenn man sieht, wie qualitativ der FC Bayern bestückt ist mit seinen Spielern, auch jetzt in der Breite ein bisschen mehr geworden, war am Anfang eine Diskussion, dann ist Dortmund eigentlich die Mannschaft mit Leipzig, die zwar Bayern jagen könnte, aber im Endeffekt wird es nicht lang, eben aus gewissen Gründen, die wir heute in den letzten 15 Minuten hier diskutieren.
Ich glaube, Sie haben eine riesige Titelchance, aber im Pokal.
Sehr, sehr gut. So, die ist nicht kleiner geworden, dadurch, dass die Bayern da einen Systemabsturz hatten in Mönchengladbach. Aber das haben die Bayern bis hierher bravourös repariert, muss man sagen. Ganz wieder gut machen kann man es nicht. Im Pokal ist man raus, aber sie haben danach gewonnen. Das haben sie auch gestern gemacht im Spitzenspiel gegen Freiburg. Darüber sprechen wir gleich bei SK90, die Fußballdebatte.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über Bayern gegen Freiburg. Lothar Matthäus muss heute ganz stark sein, hat eben gebeichtet, dass er gegen Norwich mal ausgeschieden ist. Und auch in Freiburg, im alten Dreisamstadion, ging es mal ungemütlich daher, Lothar. Ist noch eine blasse Erinnerung vorhanden?
5:1 verloren in Freiburg, ja. Eine meiner höchsten Niederlagen in der Bundesliga, ja, ne? Ja, ja. Ich glaube, höher habe ich nie verloren, nur einmal mit Gladbach auch 5:1 in Bielefeld. Also auch diese Zeiten oder diese Spiele habe ich mitgemacht, nicht so gerne in Erinnerung, aber gehört dazu.
Absolut, war sehr atmosphärisch früher in Freiburg. Gestern war ja das Spiel hier in München in der Allianz Arena und es war das Spiel, Jürgen Müller, Erster gegen den noch ungeschlagenen Dritten.
Vor Anpfiff freuten sich alle auf ein Spitzenspiel. Auch wenn der Gegner Freiburg hieß. 2 Stunden später waren sich alle einig, es war tatsächlich eines.
Ja, die haben uns schon gefordert, weil es einfach eine kompakt gut verteidigende Mannschaft ist.
Sie haben die Bayern richtig gefordert, würden Sie dem zustimmen?
Im Rahmen unserer Möglichkeiten, ja.
Diese Möglichkeiten hätten vielleicht auch für mehr gereicht, wenn Höhler nach 11 Minuten die Führung erzielt hätte.
Hätte uns noch mal mehr gepusht und wie es dann gelaufen wäre, schwierig zu sagen, aber einen Vorteil hätte es auf jeden Fall gehabt.
So durften die Bayern zeigen, weshalb sie in Sachen Offensive derzeit das Maß aller Dinge sind. Goretzkas Führung noch vor der Pause fiel fast schon zwangsläufig.
Hat man heute schon gesehen, dass wir viel Torgefahr ausgestrahlt haben. Am Ende 2 Tore, das war heute ausreichend, Gott sei Dank. Aber ich glaube, es wäre mehr drin gewesen.
Fast 4 Tore schießen die Bayern im Schnitt in der Liga. Dass es gestern nur 2 waren, hatte auch mit dem Gegner zu tun, der nach wie vor die beste Defensive der Liga stellt.
Das war natürlich der maximale Prüfstein. Ich glaube, wir haben gesehen, wir können da ein Stück weit mithalten. Und ich glaube, darauf lässt sich aufbauen und es gibt ja noch ein Rückspiel.
Dieses Grinsen durften sie sich leisten. Wäre der Anschlusstreffer nicht erst in der Nachspielzeit gefallen, sie hätten die Bayern wohl noch in Bedrängnis gebracht. Denn hinten haben die Münchner nach wie vor eine Baustelle. Aber sie haben zum Glück ja auch Manuel Neuer.
Wenn man auf den Platz geht und ihn vorne weggehen sieht, dann ist es einfach was ganz Besonderes. Du hast 100%iges Vertrauen, dass er einfach da ist und das gibt uns natürlich total viel Kraft.
Ja, er ist ja als Bochumer Nachbar von mir, deshalb kann schon mal sein, dass er positiv über mich spricht. Aber ich glaube, ich habe auch ein gutes Gefühl, wenn ich mit dem Leon auf Platz stehe.
Nicht alles lief an diesem Nachmittag so harmonisch. Der Fanprotest gegen die Katar-Partnerschaften war nicht zu übersehen.
Der Club versucht, die Dinge im Dialog zu besprechen, Dinge im Dialog zu beeinflussen. Und nicht durch Ausgrenzung oder Wegschauen, sondern ich glaube, dass wir da schon ein bisschen was bewegt haben.
Sportlich gestaltet sich vieles einfacher. Bayern hat Freiburg erstmal abgeschüttelt, aber noch nicht abgeschrieben.
Wir haben bisher eine sehr gute Saison gespielt und die gilt es im Auge zu behalten.
Spitzenspiel gewonnen, dazu Patz Dortmund. Dieser Samstag war ein guter für die Bayern.
Im Moment spielen wir einen hervorragenden Fußball. Das Spiel gegen Gladbach vergessen wir mal.
Wenn man die letzten Spiele anguckt, dann muss man sagen, die Mannschaft macht es hervorragend.
Es gab keinen Meisterschaftskampf in den letzten Jahren und es wird auch keinen heuer geben.
4 Punkte Vorsprung. Die Länderspielpause kann kommen.
Also, Paul Breitner verfügt das mit einer gewissen Endgültigkeit, aber vielleicht gibt es ja doch noch einen Meisterschaftskampf, der den Namen auch verdient. Wir schauen mal, die Dortmunder müssen dafür konstanter werden. Es fiel gestern auf, dass die Bayern tatsächlich in den Interviews von einem Mitkonkurrenten gesprochen haben. Ist Freiburg wirklich schon da oben angekommen, jedenfalls in dieser Saison?
In dieser Saison auf alle Fälle. Es war gestern Spitzenspiel, 1-3. Und das Spiel hat ja auch ein Spitzenspiel hergegeben. Die Freiburger haben sich mit allen Möglichkeiten sich dagegen gewehrt, können sogar in Führung gehen. Dann wird es natürlich ein ganz interessantes Spiel. Das haben sie leider nicht geschafft. Aber selbst nach dem 0-2, sie haben sich nie aufgegeben, haben den Anschlusstreffer erzielt. Wenn der ein bisschen früher fällt, ich hatte so das Gefühl, das könnte es eventuell noch kippen. Aber die Bayern haben es dann über die Zeit bekommen, auch verdient gewonnen, aber nichtsdestotrotz haben die Freiburger eine Top-Leistung abgeliefert. Und wenn sie das kontinuierlich Woche für Woche hinbekommen, dann sind sie ein Konkurrent. Um die Champions-League-Plätze, nicht um die Meisterschaft.
Okay, das wollte ich jetzt nicht gerade verbessern. Gut, dass du das nachgesetzt hast. Das wollte ich dir gar nicht widersprechen. Also Champions-League-Plätze, wenn sie so stabil bleiben, ja, weil die anderen eben unstabil sind, bisher zumindest. Aber bitte, Kirche im Dorf lassen. Also Meisterschaftsfavorit sind sie nicht und auch kein Konkurrent gegenüber Bayern München um die Meisterschaft. Ja, das ist einfach die Einzelqualität zu hoch der Bayern. Aber wenn sie so weiterspielen, so kompakt, so mit Leidenschaft, mit Selbstbewusstsein, die Struktur passen auf dem Platz. Die Laufwege stimmen, die Mannschaft ist gut abgestimmt aufeinander. Kaum Veränderungen haben wir ja am Anfang der Sendung schon gehört. Und das ist natürlich jetzt das große Plus, gerade in der Anfangszeit, wo viele Mannschaften viele Veränderungen hatten. Diese Veränderung hatte Freiburg nicht und deswegen spielt Freiburg einen herzerfrischenden Fußball.
Ja, mit der Champions League, das würde ich auch... Streich ist ja vor dem Spiel auch gefragt worden, glaube von dir, ne? Und er hat ja auch ein bisschen säuerlich, glaube ich, darauf reagiert. Und das kann mich, also, dass man da ein bisschen skeptisch und ein bisschen abwartend ist, das kann ich natürlich gut verstehen. Ich meine, wir haben immer noch Dortmund, die Leipziger, wo wir auch glauben, dass die kommen werden. Gladbach wird kommen und gibt es noch natürlich Mannschaften, dass es auch unheimlich schwer wird für Leipzig, für Freiburg zu sagen, Champions League ist ein realistisches Ziel. Also finde, das geht einen Schritt zu weit. Also ich denke, wenn die in den europäischen Wettbewerb
kommen, sie selber nicht ausrufen, ja, ist doch
aber
völlig
das,
klar.
Aber dass sie so
selbst
aber
internationale
Plätze, das was sie bisher gezeigt haben. Dass es berechtigt, das dass es
die
berechtigt
Momentaufnahme ist einfach so.
Das ist ja mehr als ein Moment. Das sind ja schon 10 Spiele, 11 Spiele jetzt, ne, in denen sie das gezeigt haben.
Das ist ein gewachsener Verein.
Absolut.
Und wie Christian Streich es ja richtig gesagt hat, es sind ja viele Spieler schon sehr, sehr lang dabei. Und Nils Petersen hat es ja auch so schön gesagt. Früher sind 3 Spieler zur Nationalmannschaft und mit dem Rest konnte man trainieren. Ja. Jetzt sind 3 Spieler noch da und der Rest ist weg. Also das zeigt ja auch diesen Werdegang dieses Vereins und dass der Verein natürlich nicht ausgibt. Wir müssen international kommen, ist doch völlig klar. Aber die Momentaufnahme ist einfach so, dass sie sehr, sehr leidenschaftlich auf dem Platz sind und deswegen auch zu Recht dort oben stehen.
Man merkt die auch, dass die Mannschaft ja auch von keinem einzelnen Spieler so massiv abhängig ist. Jetzt sagen wir, wenn in Dortmund ein Haaland fehlt, dann merkt man sofort nach 1-2 Spielen, da bricht was weg. Ne? Und weil vielleicht, wenn der Streich nicht da ist, okay, aber ich meine, der ist ja nun mal da.
Wenn man alle Konkurrentenmannschaften sieht, die eigentlich um die Champions League mitspielen müsste, da ist noch Leverkusen, Wolfsburg nämlich dabei, die haben alle einen großen Umbruch gehabt. Alle Mannschaften, die wir jetzt erzählt haben, entweder einen neuen Trainer, wichtige Spieler gegangen und bei Freiburg ist, glaube ich, nur Di Maria irgendwie verkauft worden, weil er einfach auch nicht funktioniert hat, wie man sich das vor 2 Jahren vorgestellt hat. Er ist, glaube ich, für die Rekordablöse für Freiburg von 12 Millionen gekommen, ist wieder weg und dann hat man Eggestein geholt. Also
für 5 Millionen
also ein Plus gemacht, aber keine Qualität verloren. Er hat Qualität dazu bekommen.
Lothar, war gestern noch eine kleine Spielerei. Ich habe das Julian Nagelsmann vorher gefragt. Was wäre die größere Trainerleistung? Meister mit Bayern zu werden oder die Champions League mit Freiburg zu erreichen?
Champions League mit Freiburg zu erreichen.
Warum?
Auf jeden Fall. Ja, weil Freiburg nicht eigentlich ein Champions League-Kandidat ist, auch vom Budget her. Und Bayern ist immer der Meisterschaftsfavorit. Deswegen eine größere Leistung, ganz sicher. Sogar mit Freiburg international zu spielen, ist eine größere Leistung, mit Bayern München Meister zu werden.
Teilig, absolut.
Ich finde beides großartige Leistungen, wenn das so stattfinden würde, weil auch das muss erstmal gekonnt sein, so eine Mannschaft so zu coachen, die Spieler alle zufriedenzustellen. Das ist nämlich auch kein leichtes Unterfangen, diese permanente Medienpräsenz, wo ein Trainer da hat. Also beides gebührt dann großen Lobes.
Ja, also wenn man so mit früheren Meistertrainern immer spricht, also was die sich auch für Gedanken gemacht haben, also wie die dann die ganzen Stars, die dann da waren, dann doch auch dirigiert, bei Laune gehalten haben und so weiter, ist schon auch eine
Vielleicht ist deswegen auch der Kader, wo wir Anfang der Saison diskutiert haben, eigentlich richtig aufgestellt, weil es sind so eigentlich nur 15, 16, die diesen Anspruch stellen können. Die anderen sind teilweise Ergänzungsspieler. Bei Leipzig ist es ja schon wieder ein bisschen anders. Da ist der Kader in der Breite mit 3-4 Leuten stärker, was die ersten 11 betrifft. Und dadurch gibt es vielleicht da auch den einen oder anderen mehr, der unzufrieden ist. Bei Bayern sind die Plätze ganz klar vergeben. Da weiß man, wer die ersten 11 sind. Wenn ich alle Spieler heute als Experte hier bei Sky weiß, sind alle Spieler fit, dann weiß ich, wie Nagelsmann am Samstag spielt.
Aber immerhin war ein Gnabry gestern draußen. Das ist schon ein Name, ne?
Ja, aber dafür ist Coman in einer Riesenform zurückgekommen nach seiner Verletzung. Sané hat sich, glaube ich, auch gezeigt, dass er bei Bayern nicht wegzudenken ist. Und dann hast du Müller und Lewandowski vorne. Also sind das die 4. Goretzka und Kimmich sind sowieso gesetzt. Neuer ist gesetzt, Davis ist gesetzt, Pavard rechts ist gesetzt, weil es da keine unbedingte Alternative gibt. Und in der Zentrale hast du 3 Spieler, wo du 2 dir raussuchen kannst, die spielen.
Tut es Ihnen ein bisschen leid, gerade dass Musiala, der jetzt noch nicht zu diesen Etablierten gehört, aber eben ein Wahnsinnstalent ist, im Moment eher weniger Spielanteile bekommt? Weil eben auch die Konkurrenz so stark ist natürlich.
Da muss ich eine private Geschichte erzählen. Mir tut es immer leid, weil mein Sohn Milan mit 7 Jahren ein großer Musiala-Fan ist und sagt, Papa, warum spielt er nicht von Anfang an? Da muss ich erklären, dass die anderen immer ein bisschen besser sind. Ja. Er hat Musiala-Nationaltrikot mit der 24, dann das Bayern-Trikot mit 42. Und immer wenn Musiala nicht von Anfang an spielt, ist er ein bisschen traurig.
Okay.
Aber Musiala ist ein junger Spieler und kann er in jedem Training auch von dieser Qualität, die in dem Kader ist, die mit ihm trainieren, lernen. Und er wird automatisch seinen Weg gehen. Er hat es bewiesen, wenn er auf dem Platz ist, wie wichtig er ist. Und deswegen wird er auch weiterhin ein wichtiger Baustein im Gefüge des FC Bayern sein.
Gute Geschichte. Jetzt stelle ich mir gerade vor, was wäre, wenn Lothar Bayern Trainer wäre und sein Sohn wäre Musiala-Fan. Was würde man denn dann machen?
Kapitän. Mit 18 Kapitän.
Ja, also Trainer stellt er nach Leistung auf. Und Musiala, wie gesagt, er ist da, hat noch leichte Schwankungen. Aber wenn er reingekommen ist, ist er...
Muss er da durch jetzt?
Muss er durch und ist ja immer ein erfrischendes Element, wenn er reinkommt auf den Platz, Publikumsliebling und seine Zeit kommt noch.
Ich finde, er hat ein bemerkenswertes Interview gegeben, Julian Nagelsmann. Er hat gesagt, ja, es ist statistisch gesehen, klar, ein bisschen wenig Einsatzzeiten, trotzdem sind es, glaube ich, 30% oder 33%, wo er gespielt hat. Mhm. Und das ist mit meine Aufgabe, ihn dahin zu bringen, wo ihn jeder sieht, konstant, auf highest level. Aber die Konkurrenz, gerade auf diesen Positionen, ist natürlich auch brutal.
Zumal sich Sané unter Nagelsmanns Regie eben auch deutlich verbessert hat. Ne?
Das ist exakt so, wie es beschrieben ist. Ich meine, das ist die Quadratur des Kreises. Wenn man so viele gute offensive Spieler hat, dann ist es halt auch schwer und ist aber auch wichtig. Und es passiert ja auch, dass er seine Einsatzzeiten trotzdem bekommt, dass es ein Mindestmaß an Einsatzzeiten gibt, wo ein Spieler dann auch zeigen kann, was in ihm steckt, obwohl wir nicht nur dein Sohn ihn gerne öfter spielen sehen würde. Das ist ja tatsächlich so. Und mir fallen jetzt auch nicht viele andere Mannschaften in Deutschland ein, wo er weniger Einsatzzeiten hätte als bei Bayern München. Trotzdem, auch dieses Trainingsding ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wo Spieler einfach auch nochmal echt was lernen können. Aber ich glaube, auf dem Platz ist halt nochmal was anderes dann. Ne? Und das wäre auch gut, wenn auch noch mehr Ansatzzeit käme. Aber woher nehmen und nicht von anderen stehlen? Ne?
So ist es. Wird Lewandowski, Lothar, nach Ihrem Eindruck so ein bisschen dadurch angespornt, dass es immer wieder mal so diese Spekulation um Haaland gibt und auch die Vergleiche, die angestellt werden?
Er braucht sich ja damit gar nicht beschäftigen. Wir wissen auch alle, wie wichtig Lewandowski für Bayern München ist. Wir wissen seine Torquote. Bei allem Respekt, Haaland. Lewandowski ist nach wie vor die Nummer 1. Nicht nur, weil er beim FC Bayern spielt, sondern weil er eben auch schon eine gewisse Erfahrung mitbringt, die Haaland erst noch lernen muss. Haaland ist sehr weit für sein Alter, aber trotzdem würde ich auch als Trainer eher Lewandowski bevorzugen, weil er vielleicht noch ein bisschen der komplettere Spieler ist.
Wie lange hat Lewandowski noch auf diesem Niveau vor sich? Er ist 33, ne?
Ja, also ich weiß ja, wie er ist ja ähnlich wie Ronaldo. Also es ist ja alles bei ihm durchgetackert, vom Essen, vom Schlafen, vom Rhythmus her, alles Mögliche. Also ich gehe davon aus, dass Lewandowski noch 3-4 Jahre auf diesem Niveau spielen kann.
Sollte er Weltfußballer werden erneut?
Meiner Meinung nach hat es verdient, aber nicht so klar, weil er einfach weniger Titel gewonnen hat im Jahr 2021 wie 2020, mit Bayern damals 6 Titel geholt. Darauf schaut natürlich die Welt. Dieses Mal wird es ein bisschen enger, aber er hat große Chancen, sowohl Ballon d'Or zu gewinnen, als auch Weltfußballer zu werden.
Ja, mir fällt eigentlich nur ein Name noch ein, wo ich sage, der spielt auf ähnlichem Niveau, das ist Mo Salah. Von Liverpool, wo ich Woche für Woche einfach sagen muss, unglaublich, was der Junge da
Ihr auf dem Platz bringt, ne?
Mein Ex-Club. Das sind so für mich die zwei. Da würde es den richtigen treffen, wenn einer von denen zwei werden würde.
Bin ich komplett bei dir. Also was der an individuellen Szenen hat, das ist herausragend. Also das ist natürlich auch eine ganz andere Spielweise als Lewandowski. Also so, aber vom Fußballerischen her finde ich auch, da bin ich also, wenn es Mo Salah werden würde, ist das natürlich auch so ein Statement für wirklich wunderschönen Fußball, der mit einer Dynamik und einer Torgefahr gepaart ist, der so aus meiner Sicht so ein Stück weit vielfältiger ist und der mehr in sich beinhaltet, dieser Spieler, ohne jetzt irgendwas gegeneinander rechnen zu wollen. Also
Lewandowski ist ja, man vergleicht
also sie, man redet ja sozusagen über absolute Weltklasse, ja. Und das sind ja auch geschmäcklerische Dinge am Ende.
Genau. Genau. Kann man sagen, dass oder kristallisiert sich jetzt heraus, dass das 0-5 in Gladbach ein Ausrutscher war?
Ja, das war, wie es richtig tituliert worden ist, ein Systemabsturz, wo keiner damit gerechnet hat, chancenlos, eigentlich noch glücklich, nur 5-0 verloren zu haben. Die hätten ja noch 2-3 Dinger kriegen müssen, wenn Gladbach eine 100%ige Quote gehabt hätte. Und ja, und die Reaktion darauf ist natürlich phänomenal, weil das ist jetzt eben
wo der Unterschied vielleicht zu Borussia Dortmund da ist. Und das wird jetzt die spannende Frage für Dortmund sein. Ja, okay, du kannst mal so ein Spiel verlieren, auch mit der Art und Weise. Nur die Reaktion muss jetzt da sein und das hat Bayern München sensationell hinbekommen.
Dortmund hat es nicht gezeigt nach dem Amsterdam-Spiel, außer wenn man das Bielefeld-Spiel ein bisschen ausklammert. Aber ich glaube, gestern haben sie gleich schon wieder gezeigt, was zwei Wochen vorher in Amsterdam passiert ist, nämlich eben der Absturz, die keine Gegenwehr, sich im Endeffekt aufzugeben. Und das hat Bayern ein Spiel mitgemacht in Gladbach, aber dann gleich eine Reaktion gegen Union Berlin, jetzt gegen Freiburg, gegen Benfica Lissabon während der Woche. Und das ist halt dann der Bayern München gehen, den Dortmund noch lernen muss.
Eine Frage, wir haben das eben auch im Film kurz gesehen, ohne das jetzt zu weit ausführen zu wollen, aber wie viel Brisanz steckt in dem Protest der Fans gegen das Engagement der Bayern im Hinblick auf Katar?
Wie viel Brisanz da jetzt nun drinsteckt für die Vereinsführung, das kann ich jetzt schwer sagen, aber dass es ein Dauerkonflikt ist, das kann man sicher feststellen zwischen Vereinsführung und einem Teil der Fans und dass dieser Protest, diese doppelten Maßstäbe, die man darin erkennen kann, auf der einen Seite eben für Katar und alles, was sozusagen in dem Land an Schwierigkeiten und an Problematiken dahinter steckt. Und auf der anderen Seite, wofür man so mit seinen Werten stehen will, dass das ein Widerspruch ist und dass der nicht einfach sich nicht auflösen lässt, das zeigen die Fans ganz auf eine drastische Art und Weise. Aber sie haben ihre Argumente auf ihrer Seite und ich glaube, das Trainingslager findet jetzt im Winter jetzt nicht in Katar statt, weil das jetzt irgendwie der Winter ist nicht mehr so schlimm in Deutschland. Da muss man jetzt halt nicht mehr hinfahren oder aus welchen Gründen auch immer. Und ich glaube, wie Nagelsmann gesagt hat, man sei ja da irgendwie auf so einem Weg. Und also das habe ich sozusagen mit einem Ohr, ist mir dann sozusagen das Trainingslager natürlich dann sofort klang das für mich mit, dass man da jetzt vielleicht dann doch nicht mehr so regelmäßig hinfährt, dass es da vielleicht schon eine Bewegung dorthin gibt, das vielleicht ernster zu nehmen, was ich richtig und notwendig finden würde.
Die Winterpause ist dieses Jahr kürzer, deswegen fährt man wahrscheinlich nicht hin. Die Saison geht ja schon wieder am 8. Januar los. Ja. Da war man früher noch in Katar und ich gehe davon aus, dass das der hauptsächliche Grund ist, wieso dass man eigentlich nicht mit einem Trainingslager so weit von Deutschland entfernt plant.
Gut, dann sprechen wir gleich über das, was sich rund um den DFB in dieser Woche getan hat. Harte Kritik des Ex-Präsidenten Fritz Keller via Sportbild, vor allem an Interimspräsident Rainer Koch. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Das Thema DFB hat uns hier in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder mal beschäftigt. Gerade bei Lothar Matthäus merkt man als Ehrenspielführer, dass ihn das auch emotional bewegt. Denn es ist alles andere als lustig, was dort passiert. Und in dieser Woche bekam das Ganze nochmal neue Dynamik durch Aussagen von Fritz Keller. Eine beispielsweise dreht sich um das eben schon zitierte Wort der Schlangengrube. Und zwar lautet das Zitat wörtlich: Koch hat den DFB zu einer Schlangengrube gemacht. Da wird ein Präsident, wörtlich zitiert, nach dem anderen reingeholt und gekillt. Und das ging dann auch munter weiter mit fehlendem moralischen Kompass, schmiedet seit Jahren Intrigen und so weiter und so fort. Ist das zunächst einmal, Michael, als langjähriger Kenner der Szenerie beim DFB, der traurige Höhepunkt dessen, was wir in den vergangenen Jahren beim DFB erlebt haben?
Also ich kann die Höhepunkte an Traurigkeit beim DFB ehrlich gesagt nicht mehr zählen. Also ich glaube, das ist einfach nur ein weiterer Mosaikstein zu einem Bild, das in seiner Gesamtheit eine wahnsinnige Enttäuschung für Millionen von Fußballfans seit Jahren schon ist. Aber es ist in der Hinsicht sozusagen kein Höhepunkt mehr. Ich meine, wir wählen jetzt, glaube ich, im März den vierten Präsidenten in 5 Jahren. Und es ist überhaupt nicht abzusehen, wie der Verband den vielen Herausforderungen, die er von Corona-Krise über wie kommt der deutsche Fußball zurück in die Weltspitze, was ist mit seinem Projekt Zukunft, mit der Akademie, wie kommt man überhaupt noch an Jugendliche in diesen Zeiten ran, dass sie in den Verein gehen, dass sie überhaupt weiter Fußball spielen. Also welche Idee hat man überhaupt vom Fußball für die nächsten Jahre und Jahrzehnte? Das sind Themen, die werden überhaupt nicht in der Öffentlichkeit besprochen.
Und welche Idee hat man
besprochen.
Von der gesellschaftlichen Einbettung dessen dann
das,
in diesen Verband?
Was da passiert,
Verband.
Sondern man ist nur, diese Männer sind nur mit sich selbst beschäftigt. Auch das ist ein Beispiel dafür. Da redet, dann sagt dann der Keller, was der Koch wieder gemacht hat. Der Koch lässt dann einen Stellvertreter für sich sprechen und dann geht's weiter wie bisher. Und es ist von Veränderungen und von neuen Wegen und von der Bereitschaft aus dieser ganzen Malaise oder Tristesse der letzten Jahre Konsequenzen zu ziehen, die einen neuen Weg aufzeigen, ist überhaupt nichts zu sehen.
Bleiben wir zunächst mal bei diesen Äußerungen, Lothar. Als Sie das gelesen haben, würden Sie sagen, das war einfach eine ungeschminkte Meinung oder war das auch etwas, was man als Nachtreten bezeichnen könnte?
Auch als Nachtreten, aber wie gesagt, der DFB hat so ein schlechtes Bild in den letzten 5-6 Jahren abgegeben, hat mit 20 angefangen, ist über Grindel gegangen, Koch und Keller, es hat alles nicht gepasst. Fußball ist für mich ein Mannschaftssport. Und so sollten sie auftreten. Wenn sie so auftreten würden, hätten wir auch ein besseres Licht in der Öffentlichkeit. Aber das hat man in dieser Formation nicht geschafft. Und ich hoffe, dass die nächste Mannschaft besser zusammenspielt, miteinander spielt. Und dann werden wir auch wieder andere Schlagzeilen haben.
Trifft Sie das persönlich?
Ja, freilich, absolut. Natürlich tut es weh. Ich Rekordnationalspieler, egal hin oder her, aber man hat immer gern für den DFB gespielt. Man ist auch gern zu Veranstaltungen nach der aktiven Laufbahn gegangen, aber mittlerweile ist eigentlich der Draht gar nicht mehr da von ehemaligen Nationalspielern zum DFB. Man verspricht viel, man versucht immer irgendwo einen Kontakt zu halten, aber im Endeffekt kommt nichts dabei raus. Und das ist eigentlich nur ein Spiegelbild von dem, was auch mit den ehemaligen Nationalspielern passiert, wie sie im Endeffekt sich eben auch zeigen.
Kein Kontakt vom DFB zu Ihnen?
Sehr wenig, eigentlich nicht das, was man gewohnt ist, was man will. Ich versuche natürlich auch, oder wollte Dinge anschieben. Die Dinge sind dann hinter meinen Rücken gelaufen, abgesprochen worden, ohne dass ich informiert worden bin. Bin nicht nur Ehrenspielführer, sondern auch Präsident der ehemaligen Nationalspieler. Und da sind Dinge verändert worden hinter meinen Rücken beim DFB, wo ich eigentlich zumindest informiert werden hätte sollen bzw. müssen. Und das ist natürlich dann schon enttäuschend.
Um was ging es da?
Ja, um organisatorische Gründe, wie man die ehemaligen Nationalspieler einbindet beim DFB. Und da haben einige Leute wieder beim DFB ihr eigenes Spiel gemacht. Und deswegen, wie gesagt, überraschen mich diese ganzen Geschichten nicht.
Ja, es ist schade, weil es sind ja auch viele tolle Leute, wo dort arbeiten. Ja. Aber es ist so, in den Führungsgremien hat man so das Gefühl, eine Ansammlung an Egomanen. Ja. Denen geht es nicht um den Fußball, sondern denen geht es um sich selber. Wie kriege ich meine beste Position da zementiert. Und das ist einfach schade, weil es ist so viel Potenzial eigentlich in dem Laden und das wird überhaupt nicht ausgeschöpft. Es waren, wie gesagt, tolle Leute, wo für den DFB gearbeitet haben, wo wirklich frustriert dann eben auch weggegangen sind, weil sie sagen, du kannst dort nichts bewegen, weil es wird alles abgeblockt, weil jeder seine eigenen Interessen in den Vordergrund stellt und das ist einfach schade.
Jetzt hat Keller auch gesagt, ein neuer Präsident könne nur erfolgreich sein, wenn Rainer Koch weg sei. Im Einzelnen kann man das ja gar nicht beurteilen, was jetzt genau intern abgelaufen ist. Aber es fällt jetzt schon auf, dass die Kritik sich immer wieder auch an Rainer Koch, dem Interimspräsidenten und dem Präsidenten des Bayerischen Fußballverbandes, entzündet. Jemand, der als jemand gilt, der im Hintergrund die Fäden zieht. Neutraler kann ich es jetzt nicht formulieren.
Ja, es ist bestimmt, also das ist auch aus unserer Meinung, auch meine Meinung, dass Neuanfang, diese Eskalation dieses Konfliktes, der hat ja bereits im Frühjahr dieses Jahres begonnen, als dann zunächst der Präsident zurückgetreten ist, dann der Generalsekretär zurückgetreten ist. Und in diesem Konflikt war natürlich auch Koch und wer auf der DFB-Seite seit vielen Jahren dafür steht, ist Peter Peters, und die ja nun auch über viele Jahre in entscheidenden Funktionen sind. Und aus meiner Sicht ist es auch schon notwendig, dass eine Veränderung dann eben auch mit neuen Personen stattfinden muss und dass diejenigen, die ihre Chance gehabt haben, sie definitiv nicht genutzt haben und zum Teil oder mehr oder weniger stark zum Ansehensverlust des DFB beigetragen haben, dass die nicht mehr Teil des Neuanfangs sein können. Und das kann aus
Peters will Präsident werden.
Aus meiner Sicht sagen verständlich, dass er das werden möchte. Aber ich denke, in den letzten Jahren spricht nicht, also er ist nicht der Mann, der sich mit Erneuerung verbindet. Und er ist, ob man da sich hat persönlich viel zu Schulden kommen lassen in diesen Dingen. Aber man wird mit dieser Zeit stark identifiziert, hat eine starke Position in dieser Zeit gehabt. Und Koch sagt, er tritt ja irgendwie zurück, aber ist dann doch in anderen Funktionen noch da. Ich denke, das ist kein Weg zu einem positiven Neuanfang. Und was Lothar gesagt hat, dass er sich wünscht, dass da ein Team dann zusammenarbeitet, das ist ja notwendig, dass man so etwas findet. Aber das ist ja bisher nicht zu sehen.
Können Sie, Lothar, die Person Koch beurteilen oder sein Wirken?
Ich kenne ihn wenig persönlich, aber wenn man hört, was alles da im Rücken der anderen passiert, dann ist Koch ganz sicher genau derjenige, zu dem man kein Vertrauen haben kann. Was würde Nehmen wir an, ich würde jetzt beim DFB anfangen. Ich würde ja zu diesen Herrn kein Vertrauen haben. Und wenn ich kein Vertrauen habe, kann ich auch nicht mit ihnen zusammenarbeiten. Also, wer hat Vertrauen zu ihnen? Wahrscheinlich gar keiner. Deswegen muss er auch weg. Das geht gar nicht anders, weil mit ihnen ist jemand da, wo eben aufgrund der Vergangenheit, aufgrund der Geschichten, die man weiß, die man gelesen hat, einfach einer da ist, dem man nicht vertraut. Und in einer Fußballkabine, Markus weiß es wie ich, ja, da muss ja auch ein Vertrauen zueinander da sein. Ja, und wenn das Vertrauen nicht da ist, dann funktioniert die Mannschaft nicht. Und so sieht es ja im Endeffekt auch bei den Leuten beim DFB aus.
In die Sportpolitik, sagen mit den Worten übersetzt, heißt, es gibt eine politische Verantwortung für das, was passiert ist. Und diese politische Verantwortung, aus meiner Sicht, die muss übernommen werden. Und das ist das. Wir kommen zum gleichen Ergebnis.
Ja, gibt's nichts hinzuzufügen.
Wie könnte denn ein Neuanfang aussehen?
Es müsste zum ersten, also es gibt ja bisher immer noch, sagen, das ist ja die Überlagerung dieses Konfliktes Amateure gegen Profis. Das ist ja das immer, was zum Teil existiert, zum Teil aber auch geschürt wird, weil es ja darum Stimmenverteilung geht. Die Amateure haben ja die entscheidende Mehrheit auf dem DFB-Bundestag. Und die Profis haben nur ein Drittel der Stimmen. Und es müsste eine Idee und ein Team entstehen, das sozusagen in das beide Seiten Vertrauen haben können. Also dieser zum Teil auch künstliche Widerspruch, dass innerhalb des deutschen Fußballs diese Konfrontationen schon so lange existieren, der müsste aufgelöst werden. Dann gibt es ja noch im Hintergrund, oder im Hintergrund kann man gar nicht sagen, es hat sich ja diese Fraueninitiative Fußball kann mehr gegründet, die ja in ganz in das, was sie da einfordern und wo sie den Finger in die Wunde legen, da wird ja ganz viel angesprochen, was absolut berechtigt ist. Und aus dieser Mischung sollte es aus meiner Sicht eben, dass das eine optimale Variante wäre, aus diesen verschiedenen Bereichen ein Team zu bilden, in denen sich sozusagen jeder diese Gruppen wiederfinden. Aber das geht eben aus meiner Sicht eben
mit einem Mann oder einer Frau an der Spitze oder auch mit einer Doppelspitze.
Also Hellmann von Eintracht Frankfurt hat letztens gesagt, vorletzte Woche, dass er von einer Doppelspitze ausgeht, die aber jetzt nicht sozusagen eine formale Doppelspitze ist, sondern zum Beispiel, dass es einen starken Präsidenten und eine starke Vizepräsidentin oder eine starke Vizepräsidentin und einen starken Präsident gibt. Und dann muss man mal gucken, wie das mit dem Generalsekretär, als Generalsekretärin läuft, dass man dort Positionen, wo dann aber auch klar ist, wer hat welche Kompetenzen und dass die Personen nicht dann Alibi-Funktionen haben, sondern dass die mit Jobs ausgestattet sind, mit Arbeitsplatzbeschreibungen, wo man erkennt, wofür die stehen und dass sie als Team zusammenarbeiten. Das ist das, was ich mir sagen idealerweise vorstellen würde. Aber ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird.
Und die auch unabhängig vom DFB sind. Weil im Endeffekt die Leute, die jetzt da meistens sind oder waren, die sind ja eigentlich immer ein bisschen abhängig geworden. Die wollten auch beim UEFA einen Sitz haben, bei der FIFA. Und ich glaube auch, dass wir da irgendwo wieder eine starke Person brauchen, die auch uns international vertritt. Wo man, wenn man nach Zürich fährt oder in die Schweiz fährt zur UEFA, dass man einfach dann sich auch bei der UEFA, bei der FIFA freut, ach, der Egidius Braun ist gekommen, der Wolfgang Niersbach war da. Das waren starke Persönlichkeiten.
Wer könnte das sein?
Ich mache mir jetzt gar keine Gedanken, weil das ist mir alles zu viel da, was beim DFB los ist.
Aber die Ämter sind ja personengebunden. Ja. Ne? Das ist ja. Die sind ja noch personengebunden.
Richtig, auch aber trotzdem bin ich der Meinung, dass wir beim DFB uns auch international wieder stärker aufstellen müssen und nicht nur, dass die Leute, die dann ankommen bei der FIFA, in die Hand geschüttelt werden, aber gar nicht. Kennt man ja teilweise gar nicht, ja. Und diese starke Persönlichkeit, ja, wie ist er zum Beispiel ein Karl-Heinz Rummenigge? Ich weiß, er wird's nicht machen. Aber sowas Starkes mit diesem Fachwissen, mit dieser Akzeptanz, mit diesen Kontakten, sowas würde ich mir für den DFB wünschen.
Ja, ich glaube auch, Lothar, dass Sie da eben also einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen haben, Teamwork. Ne? Ich glaube, dass der DFB unabhängig von den Personen einfach auch mal ganz dringend auch gesellschaftliche Veränderungen, auch personell dann abbilden sollte. Ne? Also jetzt Stichwort Fraueninitiative. Also da wird es jetzt allerhöchste Zeit und ich persönlich finde, wenn ich das sagen darf, dass schon auch die Verzahnung Amateursport und Profifußball gelingen muss. Ich bin auch Mitglied im DFB als Altherrenfußballer und meine Kinder sind es auch. Nicht als Altherrenfußballer, sondern als Fußballerin und Fußballer. Und alle sind der DFB mit 7,1 Millionen. Da muss man doch auch mal ein entsprechendes gesellschaftliches Bild auch abgeben und leben.
Ja, also wie viele Leute fühlen sich, von unseren 7 Millionen Mitgliedern, die wir beim DFB haben, wie viele fühlen sich denn von der Spitze gut vertreten? Das wird nicht die Mehrheit sein. Davon kann man irgendwie mal ausgehen. Oder auch mal hören, was will eigentlich die Basis? Ich meine, in allen Bereichen reden wir davon, ob jetzt die CDU nun ihren Vorsitzenden oder Vorsitzende wählt. Die SPD hat das gemacht in ganz vielen Bereichen. Was will eigentlich die Basis? Das ist bei uns aber im Fußball so, das ist durch diese ganzen verschiedenen Ämter, die es im Amateurfußball gibt, ist die wirkliche Basis von den Entscheidungen schon weitgehend abgekoppelt. Also das findet sich überhaupt nicht wieder. Das ist ja das, was du eben angesprochen hast. Und es ist absolut notwendig, dass wenn der DFB weiterhin eine gesellschaftlich wichtige Rolle spielen will, dann ist das notwendig. Wenn das nicht gelingt, wird die Bedeutung des DFB auf gesellschaftlicher Ebene dauerhaft immer schwächer werden. Und das wird den Fußball auch an der Basis schwächen. Und das ist etwas, was wir nicht wollen können.
Ich finde als Schlusswort vielleicht die Leute an der Basis. Die haben es verdient, dass da eine Spitze ist, die das Ganze vernünftig repräsentiert. Wenn man so mitbekommt, mal was da Ehrenamtler Tag für Tag leisten, die Mannschaften trainieren und so weiter, das Ganze organisieren, die haben eine andere Spitze verdient, finde ich, beim DFB. So, jetzt sind wir bei einem sehr viel erfreulicheren Thema, von einem Ehrenspielführer zum anderen, nämlich Uwe Seeler, der am Freitag, und wir gratulieren ganz herzlich, lieber Uwe, und wünschen vor allem Gesundheit, 85 wurde. Ein paar wunderbare Bilder dazu.
Uwe Seeler, die personifizierte Torgefahr. Kein anderer verkörpert den HSV so sehr wie er.
Seeler, toller Antritt. Na bitte. Uwes drittes Tor.
In fast 600 Pflichtspielen für die Hamburger trifft er 491 Mal. Egal aus welcher Lage.
Nun aufgepasst, Nogli. Und Uwe Seeler befördert mit einem herrlichen Fallrückzieher den Ball zum 2:0 ins Frankfurter Netz. Ein selten schönes Tor, Marke Seeler.
Und trotz seiner Körpergröße von nicht mal 1,70 Meter erstaunlich oft mit dem Kopf.
Aus Spaß habe ich dann schon mal vor dem Training so 100 Kopfballpanel gemacht, um auch die Technik gut zu kennen. Entscheidend ist auch der Moment, dass man oben ist, wenn der Ball kommt. Und die anderen waren dann schon wieder am Abwärtsgehen. Da war ich noch oben und habe zugenäht. Mein Trainer hat gesagt, wo ich nicht so hinreiche, musst du eben hinspringen. Und das ist mir ganz gut gelungen.
Alles Gute, Uwe Seeler.
Ja, das kann man nur wiederholen, dem kann man sich nur anschließen. Uwe Seeler steht für so viele Dinge, nach denen es offensichtlich immer noch eine Sehnsucht gibt. Treue, Bodenständigkeit, einfach eine ganz ehrliche, sympathische Art. Ich habe ihn als Reporter kennenlernen dürfen und die beiden Herren haben ihn beim HSV erlebt, ne? Und Lothar auch oft genug. Was wünschen Sie Uwe Seeler?
Ich glaube, das Wichtigste für ihn ist die Gesundheit. Ja. Und dass es seinen HSV wieder irgendwann besser geht, nämlich, dass er wieder in der ersten Liga spielt. Es geht ihm wirklich sehr an die Psyche. Das tut ihm weh. Er leidet mit, aber er wird immer HSVler sein.
Wie haben Sie ihn erlebt?
Ja, so wie er jetzt beschrieben worden ist. Da kann man nicht viel andere Sachen. Immer offen, immer ehrlich, immer lustig. Aber auch ein Vorbild für die Jugend. Er hat sich alles erarbeitet und war natürlich in den 60er und 70er Jahren, war er natürlich, gerade wo ich dann so ein bisschen über Fußball was mitbekommen habe, war er eigentlich einer der ersten ganz großen Spieler neben Franz Beckenbauer, obwohl der Franz noch so 8 Jahre jünger ist oder 9.
Ja, und Uwe hat ja damals auch dem berühmten Angebot von Inter Mailand widerstanden in den 60er Jahren, dem Millionenangebot. Das hat ihn dann endgültig zur Legende werden lassen. Wie haben Sie ihn erlebt, als wir beim HSV, als Sie das Jahr dort waren?
Ja, ich durfte ja noch in dem legendären Ochsenzoll trainieren. Das war praktisch sein Vorgarten. Also wenn wir mal schlecht geschossen haben, dann war er bei ihm im Garten gelegen. Ein unglaublich sympathischer Mensch und vor allen Dingen einen ganz tollen Humor. Und immer Anfang der Saison hat er immer ein paar Worte an uns gewarnt. Und dann hörst du natürlich schon zu, wenn so ein Spieler oder ehemaliger Spieler mit dir redet, dann hörst du schon ganz genau zu.
Also wir gratulieren ihm.
Wir gratulieren.
Ganz herzlich. Wünschen ganz, ganz viel Gesundheit. Im Moment geht es nicht ganz so, aber es geht aufwärts. Uwe Seeler ist ein ganz, ganz großer Kämpfer. Und er verkörpert einfach so viele Dinge, die man auch teilweise Spieler in der heutigen Generation an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch wünschen würde.